durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das 9. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Dort erzählt Paulus, was ihn dazu bewegt, auf manche Annehmlichkeiten in seinem Dienst als Apostel zu verzichten. Innerhalb des 1. Korintherbriefes gibt es einen längeren Abschnitt, in dem es um die Freiheit der Christen geht. Dieser Abschnitt umfasst die Kapitel 8 bis 11. Interessant ist die Tatsache, dass der Apostel Paulus diese Freiheit der Christen zwar immer wieder hervorhebt, gleichzeitig aber auch auf ihre Grenzen hinweist. Alles ist mir erlaubt, heißt es zum Beispiel in Kapitel 6. Und dann folgt sogleich die Einschränkung, aber nicht alles dient zum Guten. Und abermals, alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Worin besteht denn nun die Freiheit, von der Paulus hier redet? Als Antwort darauf möchte ich zwei Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 8 zitieren. Dort heißt es, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Es geht also um die Befreiung von der Macht der Sünde. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, damit Sie und ich dieser Macht nicht mehr hilflos ausgeliefert sind. Wer auf Jesus vertraut, braucht auch keine Angst mehr zu haben vor dem Gericht Gottes. Diese Freiheit, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, findet lediglich dort ihre Grenzen, wo sie von Menschen, ja, in gewisser Weise missbraucht wird. Im 1. Korintherbrief Kapitel 8 hat Paulus einen solchen Missbrauch beschrieben. Da ging es um die Frage, ob die Christen in Korinth auf dem Marktplatz Fleisch von Tieren einkaufen dürfen, die zuvor irgendwelchen heidnischen Göttern als Opfer dargebracht wurden. Paulus sieht darin kein Problem, weil es diese Götter ja in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Aber er sorgt sich um die Ängstlichen unter den Christen, die noch relativ unerfahren sind im Glauben und die wegen des Götzenopferfleisches wahre Gewissensqualen durchmachen. Um ihretwillen, so der Apostel Paulus, ist es besser, sich nicht die Freiheit herauszunehmen und solches Fleisch auf den Tisch zu bringen. Ganz am Ende von Kapitel 8 kommt Paulus deshalb für sich selbst zu dem Schluss, darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. In dem vor uns liegenden Kapitel 9 geht es weiterhin um die Freiheit der Christen und um die Grenzen dieser Freiheit. Im Mittelpunkt steht diesmal allerdings kein Problemfall aus der christlichen Gemeinde in Korinth, sondern Paulus erzählt von sich selbst, wie er einerseits die von Christus geschenkte Freiheit in Anspruch nimmt, wie er aber andererseits oft darauf verzichtet, diese Freiheit voll auszuschöpfen. Ganz konkret geht es um seinen Dienst als Apostel und um die besonderen Rechte, die ihm zustehen. Beispielsweise könnte er von den Christen erwarten, dass sie für seinen Lebensunterhalt sorgen, damit er sich ganz und gar seinen geistlichen Aufgaben widmen kann. Stattdessen schraubt er lieber seine persönlichen Ansprüche zurück und wird dadurch zu einem Vorbild, wie christliche Freiheit im Alltag gelebt werden kann. Die Grenzen christlicher Freiheit hat mir übrigens mal jemand so erklärt. Diese Freiheit sei vergleichbar mit einem hin und her schwingenden Arm, der in dem Augenblick an seine Grenzen stößt, wenn die Faust plötzlich die Nase ihres Besitzers trifft. Theologisch gesehen ist diese Erklärung zwar nicht ganz schlüssig, aber sie ist originell und prägt sich deshalb leicht ein. Und hier nun der erste Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Paulus schreibt, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Alle vier Fragen sind mit einem klaren Ja zu beantworten. Doch warum stellt Paulus überhaupt diese Fragen? Offenbar deshalb, weil seine Autorität von manchen Christen nicht so richtig anerkannt wird. Dabei hat Jesus Christus ihn, den ehemaligen Christenverfolger, von seiner Schuld befreit und zu einem Kind Gottes gemacht. Des Weiteren hat Jesus Christus ihn zum Apostel berufen, obwohl er nicht zu den 12 Jüngern, also zu den Zeugen der ersten Stunde, gehörte. Außerdem ist die von Paulus gegründete Gemeinde in Korinth ein Beleg dafür, dass er das Evangelium in Vollmacht verkündigt. Denn sonst wäre diese Gemeinde niemals entstanden. Vers 2. Weiter schreibt Paulus an die Adresse der Korinther: Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich's doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. In diesem Vers finden wir nun die Bestätigung dafür, dass Paulus offenbar nicht von allen Christen so richtig als Apostel anerkannt wird. Auf die Christen in Korinth trifft dies mehrheitlich jedoch nicht zu. Unter ihnen werden seine Berufung, seine Vollmacht und seine Autorität nicht in Frage gestellt. Weiter ab Vers 3. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Der Begriff antworten, der an dieser Stelle im griechischen Originaltext steht, kann auch mit sich selbst verteidigen übersetzt werden. Und genau darum geht es. Paulus verteidigt sich im Folgenden gegen falsche Anschuldigungen, die von manchen Christen und Nichtchristen vorgebracht werden. Diese Anschuldigungen schädigen seinen Ruf, machen ihm unnötig das Leben schwer und halten womöglich den einen oder anderen davon ab, sich ganz auf die Botschaft des Apostels einzulassen, nämlich auf das Evangelium. Als erstes argumentiert Paulus: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Anders ausgedrückt, hätten meine Mitarbeiter und ich nicht das Recht, uns auf Kosten der Gemeinde versorgen zu lassen? Moralisch gesehen steht ihnen dieses Recht ganz gewiss zu, weil sie viel Zeit und Kraft in die Gemeinde investiert haben und noch immer investieren. Darüber hinaus könnte es gut möglich sein, dass in den ersten christlichen Gemeinden bereits feste Regeln eingeführt wurden, nach denen die Versorgung von Mitarbeitern und Missionaren sichergestellt werden sollte. Möglicherweise spricht Paulus deshalb in Vers 4 ausdrücklich von dem Recht zu essen und zu trinken. Doch bereits im vorangegangenen Kapitel hat er deutlich gemacht, dass er dieses Recht gar nicht voll ausschöpfen will. Wenn etwa jemand in Gewissensnöte kommen könnte, nur weil Paulus ein Stück Götzenopferfleisch verzehrt, nein danke, dann ist Paulus gern bereit, darauf zu verzichten. So sieht für ihn die Freiheit eines Christen aus. Diese Freiheit schließt den freiwilligen Verzicht mit ein. Eine größere Freiheit kann es im Grunde nicht geben. Ich komme nun zu Vers 5. Wieder stellt Paulus eine Frage. Sie lautet: Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Eine Schwester als Ehefrau, damit ist eine Glaubensschwester gemeint, eine Christin als Ehefrau. Die anderen Apostel, einschließlich Kephas, also Petrus, scheinen im Gegensatz zu Paulus verheiratet zu sein. Ebenso die Brüder bzw. Halbbrüder des Herrn Jesus Christus, nämlich Jakobus und Judas, die am Anfang des Judabriefes genannt werden. Diese Männer nehmen ihre Frauen offensichtlich mit, wenn sie auf Missionsreise sind. Selbstverständlich hätte auch Paulus das Recht dazu. Aber wie schon aus den vorangegangenen Kapiteln zu entnehmen war, verzichtet er absichtlich darauf, um sich mit ganzer Kraft der Verbreitung des Evangeliums widmen zu können. Das heißt, Paulus verzichtet freiwillig auf die Ehe. Genauer gesagt, er verzichtet darauf, noch einmal zu heiraten, sofern meine Vermutung stimmt, dass Paulus verwitwet ist. Heutzutage gehen die Meinungen darüber, ob ein Evangelist oder Missionar verheiratet sein sollte oder lieber nicht, weit auseinander. In früheren Jahren war ich oft tagelang, manchmal wochenlang von zu Hause weg, um in anderen Gemeinden und bei Bibelkonferenzen Vorträge und Seminare zu halten. In aller Regel war ich allein unterwegs, weil sich meine Frau um unsere kleine Tochter kümmern musste. Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich danach gefragt wurde, warum ich denn niemals meine Frau zu den Vorträgen und Seminaren mitbringen würde. Manche hatten schon den Verdacht, dass es mit unserer Ehe wohl nicht zum Besten bestellt wäre. Jahre später war es dann genau umgekehrt. Unsere Tochter wurde erwachsen und immer öfter begleitete mich meine Frau auf meinen Reisen. Und prompt bekam ich zu hören, »Sag mal, lässt deine Frau dich überhaupt nicht mehr allein irgendwo hinreisen? Brauchst du immer eine Aufpasserin?« Ich könnte mir gut vorstellen, dass es den Aposteln damals ähnlich ergangen ist. Manche Leute fanden es komisch, dass Paulus ohne Ehefrau seine Missionsreisen unternahm. Andere Leute wiederum hielten es für völlig überzogen, dass die anderen Apostel ständig ihre Ehefrauen im Schlepptau hatten. Nun, was soll's? Paulus betont in unserem Bibeltext, dass er durchaus die Freiheit hätte, sich eine Frau zu nehmen und gemeinsam mit ihr unterwegs zu sein. Aber er verzichtet freiwillig darauf. Vers 6. Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Paulus und sein Mitarbeiter Barnabas scheinen also die einzigen zu sein, die auf den Unterhalt durch eine Gemeinde verzichten und selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. In den folgenden Versen hält Paulus den Christen in Korinth vor Augen, wie ungewöhnlich dieser Verzicht doch ist, denn er schreibt, »Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.« Dieses Zitat aus dem 5. Buch Mose stammt aus einer Zeit, als der Ochse ein geschätztes Arbeitstier war und beispielsweise zum Dreschen des Getreides eingesetzt wurde. Dazu hat man ihn an ein horizontal befestigtes Rad angebunden, so dass er immer nur im Kreis laufen konnte. Das Getreide lag auf dem Boden, und indem der Ochse wieder und immer wieder über die Getreideähren lief, wurde das Korn von der Spreu getrennt. Anschließend kam die Worfschaufel zum Einsatz. Damit wurde jeweils eine Portion Getreide in die Luft geworfen, damit der Wind die leichtere Spreu wegblasen konnte. Schließlich blieben nur noch die Körner auf dem Dreschplatz zurück, die anschließend zu Mehl ausgemahlen wurden. Tja, und dann war da natürlich auch noch der Ochse, der für die Menschen schwer geschuftet hat und der deshalb von ihnen ordentlich gefüttert werden sollte. Deshalb die Aufforderung, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Auf den Dienst der Apostel und deren Mitarbeiter übertragen bedeutet das, weil sie sich für eure Gemeinde einsetzen, weil sie das Evangelium verkündigen und euch lehren, sollt ihr dafür für ihren Lebensunterhalt sorgen. Es gibt da so eine nette Anekdote, die ich Ihnen gern erzählen möchte. Sie handelt von einem christlichen Prediger und seinem Pferd. Autos gab es damals noch nicht. Bei dem Pferd handelte es sich um ein wahres Prachtexemplar. Im Kontrast dazu machte der Prediger eine überaus jämmerliche Figur. Er war spindeldürr und trug alte, abgetragene Kleider. Eines Tages wurde er von den Leuten aus seiner Gemeinde gefragt, »Wie kommt es eigentlich, dass du solch ein prächtiges Pferd besitzt, während du selbst immer so aussiehst, als ob du nicht genügend zu essen bekommen würdest?« »Nun ja«, antwortete der Gottesmann, »mein Pferd hat jemanden, der um sein Wohl besorgt ist und ihm ausreichend zu essen gibt. Um mich solltet ihr euch kümmern, aber damit ist es ja nicht weit her.« Tja, eine Gemeinde soll dafür Sorge tragen, dass ihre Verkündiger und Mitarbeiter keine Not leiden. Genau darauf will auch der Apostel Paulus hinaus. Sein Zitat aus dem Alten Testament bringt zum Ausdruck, Gott ist zwar auch um das Wohl eines Ochsen besorgt, aber vielmehr noch um das Wohl von Menschen, die an der Verbreitung des Evangeliums beteiligt sind. Paulus schreibt, sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Etwas Ähnliches schreibt Paulus auch in seinem Brief an die Galater. Wenn eine Gemeinde durch den Dienst anderer Christen geistlichen Segen empfangen hat, sollte sie bereit sein, sich sozusagen mit leiblichem Segen zu bedanken, sei es mit Lebensmitteln oder auch mit Geld, das den weiteren Lebensunterhalt sicherstellt. Torrey Johnson, ein amerikanischer Evangelist, hat einmal sinngemäß gesagt, da, wo du gesegnet worden bist, hinterlasse du ein Dankeschön. Anders ausgedrückt, unterstütze diejenigen mit deinen Gaben, die durch ihren Dienst dir zum Segen geworden sind. Weiter mit Vers 12. Paulus schreibt, wenn andere dies Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Zum wiederholten Mal weist Paulus darauf hin, dass er eigentlich einen Anspruch darauf hätte, von den Christen in Korinth unterstützt zu werden. Aber er verzichtet darauf, weil dies ein Hindernis sein könnte für die Verbreitung des Evangeliums. Dann nämlich, wenn der Verdacht aufkäme, er würde um des Geldes willen seine Arbeit tun. Es scheint mir naheliegend, dass solche Behauptungen bereits von einigen in die Welt gesetzt wurden. Deshalb schuftet Paulus wohl zusätzlich noch in seinem ursprünglichen Beruf als Zeltmacher, so wie er es auch bei seinem ersten Besuch in Korinth getan hatte. Vielleicht erinnern Sie sich daran, damals fand er bei Aquila und Priscilla Unterschlupf, die ebenfalls Zeltmacher waren. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 13. Paulus schreibt dort, wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben, und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Dass Paulus auf die Unterstützung der Korinther verzichtet, ist offenbar einer ganz bestimmten Situation geschuldet. Die anderen Apostel und Mitarbeiter sollen es ihm deshalb nicht gleich tun. Er aber hält es für richtig, auf jegliche Unterstützung zu verzichten und dadurch ein besonderes Zeugnis für seinen Herrn abzulegen. Dieses besondere Zeugnis, diesen besonderen Ruhm, wie es im Bibeltext heißt, soll niemand zunichte machen. Weiter ab Vers 16. Denn, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich's aber nicht aus meinem eigenen Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Soweit die Verse 16 bis 19. Spätestens hier bekommt man den Eindruck, dass sich Paulus gegen wirklich alle möglichen Verdächtigungen zur Wehr setzen will. Er tut es aber nicht, um wie ein Unschuldsengel dazustehen, sondern weil ihm das Evangelium so sehr am Herzen liegt. Nichts, aber auch wirklich rein gar nichts, soll Menschen davon abhalten, der Botschaft zu vertrauen, die er verkündigt. Im Folgenden gibt uns Paulus nun einen Einblick, was er alles versucht und auf sich genommen hat, um seinem Auftrag als Apostel gerecht zu werden. Denn obwohl er freiwillig auf vieles verzichtet, sieht er es geradezu als seine Pflicht an, mit allen seinen Kräften für das Evangelium einzustehen. Und so berichtet er ab Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, also den Nichtjuden, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Soweit die Verse 20 bis 25. Die Sache mit dem irdischen und dem himmlischen Siegespreis muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Der himmlische Siegespreis, auf den es letztlich ankommt, der lässt mein Bankkonto hier auf Erden nicht anwachsen. Und selbst wenn ich es irgendwie schaffen sollte, mir ein dickes Finanzpolster anzulegen, letztlich werde ich es nicht in den Himmel mitnehmen können. Vers 26. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Durchaus kämpferische Töne sind das. Paulus möchte damit zum Ausdruck bringen, dass er sich nicht am Schattenboxen beteiligt. So nennt man eine Trainingsmethode, bei der ein Boxer vor einem Spiegel oder frei im Ring Schläge in die Luft ausführt. Sondern Paulus kämpft an gegen die Mächte der Finsternis und für das Evangelium von Jesus Christus. Und die christliche Gemeinde ist für ihn kein Spielplatz, auf dem man ja zuweilen beobachten kann, wie kleine Kinder Vater, Mutter, Kind spielen. Sondern die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, die ihrem Herrn Jesus Christus dienen. Vers 27. Hier wird die zweite Hälfte des vorangegangenen Verses ergänzt. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. Der Begriff verwerflich scheint mir an dieser Stelle nicht so recht zu passen. Gemeint ist vielmehr, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. Paulus denkt dabei vermutlich an den Richterstuhl Jesu Christi. Dort wird Jesus eines Tages denen, die zu ihm gehören, ihren Lohn übergeben. Im zweiten Korintherbrief wird Paulus auf diese Belohnung noch näher eingehen. Auf jeden Fall möchte Paulus nicht leer ausgehen, wenn er eines Tages vor Jesus steht. Und so genießt Paulus einerseits die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes und verzichtet andererseits freiwillig auf einige Annehmlichkeiten, auf die er eigentlich einen Anspruch hätte. Für ihre Erlösung brauchen Christen nicht mehr zu kämpfen. Sie sind bereits erlöst, weil Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und ihnen ihre Schuld vergeben hat. Aber auch für den besonderen Lohn, den jeder von Jesus erhalten soll, lohnt es sich zu kämpfen. Denn, so hat es Paulus bereits in Kapitel 3 ausgedrückt, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.